Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute wird heutige zeitgenössische Wissenschaft unsere Underground Seminare. Mesdames und Herren, meine Damen und Herren, heute.
Hallo zusammen.
Hallo, hallo.
Hallo miteinander.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen uns im neuen Jahr. Wahrscheinlich ist das jetzt die erste Folge oder sonst ist die zweite Folge. Wie auch immer begrüßen wir euch und wünschen euch alles, alles Gute fürs neue Jahr und natürlich auch wieder sehr viele Träume. Hier ist also wie immer der Podcast Traumstation vom Psychoanalytischen Seminar Zürich. Wir sind eine Gruppe, die sich mit dem interdisziplinären Austausch von und mit der Psychoanalyse beschäftigt und ein Projekt dabei ist auch diese Traumstation. Bei der Traumstation gibt es eine E-Mail-Adresse, die lautet traum@the-missing-link.online. An diese Adresse könnt ihr, wenn ihr Lust habt, einen Traum oder auch Träume schicken. Die werden wir dann unentgeltlich und gerne auch deuten. Zunächst einmal bekommt ihr eine schriftliche Deutung und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch eine solche Audiodeutung, wie wir heute eine machen haben, die dann bei eurer Zustimmung natürlich, die immer vorausgesetzt, dann auch im Podcast veröffentlicht werden könnte. Also das ist das Prozedere. Traum an diese E-Mail-Adresse schicken, dann bekommt er schriftliche Deutung und bei Wunsch auch noch eine solche Deutung, die dann im Podcast kommt. Also, und heute haben wir einen ziemlich langen Traum und der geht jetzt gleich los.
Der lange Traum, der lange Arm der Kindheit. Liebe Traumstation, mein Mitternachtstraum aus der vergangenen Nacht hat nach dem Erwachen so lange nicht losgelassen, wie schon eine Weile kein Traum mehr. Inzwischen kann ich mich nicht mehr so gut hineinversetzen, aber um die Angst zu vertreiben, habe ich schon in der Nacht begonnen, ihn aufzuschreiben. Dieser Teil ist ausführlicher geworden, geschlossen. Die Heftigkeit des Traums an sich ist aber nicht der einzige Grund, warum ich ihn euch schicken möchte. Außerdem hat der Inhalt mich sehr an einen wiederkehrenden Traum aus meiner frühen Kindheit erinnert, der mich einige Zeit lang, wie lange ist schwer zu sagen, zwischen 2 und 4 Jahren vielleicht, in regelmäßigen Abständen heimgesucht hat. Den Kindheitstraum habe ich im Anschluss an meinen Traum aus der letzten Nacht beschrieben. Gruselig war eigentlich nur der letzte Teil meines Traums, aber ich schicke trotzdem mal alles, an das ich mich erinnere. Der Anfangsteil ist zumindest etwas seltsam, wenn schon nicht gruselig. Ich danke fürs Lesen des langen Traums und bin sehr gespannt auf die Deutung. Herzliche Grüße, die Träumerin. Huch, na sowas. Gleich noch eine Fehlleistung zum Deuten. Auch wenn mir dazu gerade nichts einfällt, dann hier also nochmal mit anhängen. Und jetzt ist der Traum da.
Ja. Also sie schreibt, ich hatte einen sehr verstörenden Traum. Ich wache auch und möchte nicht aufs Klo gehen, weil er so gruselig war. Jetzt erinnere ich mich an meine Albträume als Kind, in denen ein Monster mit einer großen Machete den Menschen Gliedmaßen abgeschnitten hat. Ich will den Traum aufschreiben und denke ich darüber nach, dass man Träume ja immer rückwärts erinnert, dass man die letzte Szene am deutlichsten erinnert und oft gar nicht weiß, wie der Traum begonnen hat, beziehungsweise der erzählte Anfang willkürlich ist. Es ist kurz vor 1:30 und ich bin verschlafen, während ich schreibe. Mein gewählter Anfang spielt in einem Buchladen, wobei ich mir dessen nicht ganz sicher bin. Das Gefühl, das ich erinnere, passt dazu, durch die Stadt zu laufen. Ich bin also in einem Buchladen und blättere die Bücher durch. Während des Schreibens fällt mir ein, dass davor eigentlich noch was anderes kam, und zwar habe ich über das Berufsprofil von Zahnelfen nachgedacht, wie einer in einem Kinderfilm, ich glaube, Rudolf das Rentier, vorkommt. Man wisse wohl ziemlich hart im Nehmen sein für so einen Beruf. Ich habe also über Zahnelfen nachgedacht und irgendwie finde ich mich in einem Buchladen wieder, wo ich in einer hinteren Ladeecke in einem Buch blättere. Es scheinen die Bücher, die mich letztes Mal interessiert haben, schon in dieser Ladenecke zurückgelegt zu sein. Anscheinend bin ich öfter hier. Irgendwie geht es über in einen Kinofilm. Es geht um so etwas wie Schlittschuhlaufen und während der Film läuft, erlebe ich ihn aus meiner Perspektive. Es ist schwerer, das Gleichgewicht zu halten und ich merke, dass es leichter geht, wenn ich das Gewicht verlagere, indem ich meine Hüfte bewege. Gleichzeitig merke ich ein Kribbeln, das bei dieser Bewegung auftritt, vielleicht Erregung. Einerseits ist es angenehm, andererseits möchte ich mich aufs Schlittschuhlaufen konzentrieren und dabei stört es. Während dieses Gefühls bin ich wieder in einer Buchhandlung. Irgendwer hat dazu auch was geschrieben. Ich bin in meiner Ecke. Ich habe Richtung Schaufenster ein Schild aufgestellt. Warum Krieg? Der Verkäufer hat mir ein paar Bücher zur Seite gelegt, die ich beim letzten Mal angesehen habe. Sehr nett von ihm. Es gibt ein Buch, auf dem der Schlittschuhfilm basiert und mein Gefühl kommt in einer Rezension vor. Das hatten andere wohl auch. Der Verkäufer will mich ermuntern, neugierig zu sein und hat es mir in die Ecke gelegt. Er hat mir eine kleine Notiz dazu hinterlassen. Irgendwer gibt mir dan noch ein Buch, irgendwas mit den Übungen, die sowas Ähnliches machen. Ich bekomme auch von einem Besucher sowas wie eine Adnex, oder wie sagt man das? Adnex, Rest von Pathofamulatur aus weißem Kunststoffgummi, Klammer 3D gedruckt. Ich merke beim Lesen, dass ich immer mal kurz einschlafe, so wie es mir, also in Klammer, so wie es mir kurz vor dem Schlafen tatsächlich ging und es folgt der nächste Kinobesuch, bei dem ich mir absichtlich nur den Anfang ansehe. Gleichzeitig rede ich mit jemandem, Klammer C, darüber, dass ich den ganzen Film eh nicht schaffen würde, weil ich den Großteil verschlafen würde. Außerdem sind mir Kinofilme nicht so wichtig, ich würde nicht mal die Filme im Kino anschauen, die mich interessieren. Ich merke beim Schreiben, dass ich müde bin und will zum Albtraumteil übergehen. Folgenden Absatz habe ich am nächsten Morgen geschrieben.
Als ich wieder in der Buchhandlung bin, merke ich, dass meine Sachen offen habe rumliegen lassen, statt sie in der Ecke zu verräumen. Ich hoffe, dass es keiner gemerkt hat, sehe aber, dass die Annexe weg ist. Der Buchhändler hat meine Sachen wieder alle aufgeräumt und mir einen kleinen Brief geschrieben, in dem er mir mitteilt, warum. Er hinterlässt mir öfter kleine Nachrichten, normalerweise auch Post-it-Notizen, in Klammern Tagesrestnotizen an meiner Wand. Dieses Mal ist mir etwas unangenehm, weil ich weiß, dass es unvorteilhaft für ihn gewesen sein muss, alles dort rumliegen zu haben. Im Brief steht, in der Kunden danach gefragt haben und er nicht wollte, dass das nochmal vorkommt. Ich sehe auch wieder eine Szene, die sich auf das Warum-Kriegsschild bezieht und höre Menschen sagen, dass es wahr mit Ökonomie zu tun gibt und dass es seit dem Niedergang der Sowjetunion keine Alternativen mehr gibt. Wieder in Klammern Tagesrep-Podcast. Ich bin an dem Tag noch lange dort und als ich zusammenräumen will, merke ich, dass das Geschäft schon schließt und alle Kunden gegangen sind. Der Buchhändler steht und wartet auf mich. Ich beeile mich mit schlechtem Gewissen, aber er ist die Ruhe selbst und meint, ich soll mir Zeit lassen. Die Situation verschiebt sich wieder in die dritte Person, wird zu einem Film. Die beiden gehen zusammen nach Hause und es folgt die letzte Traumsequenz.
Da ich den Traum von hinten nach vorn erinnert habe, habe ich Folgendes in der Nacht schon geschrieben. Im letzten Abschnitt ist der Traum zum Albtraum geworden. Es hat damit angefangen, dass die Frau mit dem Buchhändler nach Hause gegangen ist. Sie hatte noch Sachen weggeräumt und er hatte gewartet. Ich beobachte die beiden wie in einem Film. Sie gehen durch die von Straßenlaternen erhellten Straßen. Ein Stück weiter ist eine Bushaltestelle und sie will rennen, damit er den Bus bekommt, aber er bemüht sich nicht und sie verpassen ihn. Sie verabschieden sich ein paar Mal, weil sie sich nicht recht trennen können und sie denkt, er würde jetzt auf den nächsten Bus warten. Er aber läuft in den Hauseingang daneben in ein geräumiges Treppenhaus. Sie weiß nicht, ob er da wohnt, aber läuft hinterher. Dabei bin ich fast eingeschlafen und habe nur Stichpunkte festgehalten, um am nächsten Tag weiterzuschreiben. Die Stichpunkte sind folgende: Verletzung, sie schwerer verletzt, Hof, junger Mann mit offenem Brustkorb, fast tot, 112 Rettungswagen, beengt, Umbau während der Fahrt, anstrengend, Frage nach Schulbefreiung, Flucht, Ärger und Wunsch, einfach weiterzufahren, Umkehrsuche, Sehen in Rennen, dann nicht mehr, Straße, dunkle Schule, / Uni, erst vorbei, frage mich, ob die beiden sich da eine ruhige Enke füreinander suchen, bei Rückweg mit Taschenlampe, Schild, Geschenke, Menschen im Garten. Ich ahne die Grausamkeit, will Film nicht weiterschauen und spule vor. Szene, in der erklärt wird, an welchen Krankheiten Menschen mit abgehackten Gliedmassen sterben können. Weiterspulen. Ich will wissen, worum es geht, aber ich finde die Stelle nicht. Die Gewalt nimmt kein Ende. Ich wache auf. Damit habe ich folgenden Absatz am Morgen und am Nachmittag weitergeschrieben.
Im Hausflur kann man die Treppen hoch und auf der anderen Seite wieder runter zu einer Tür, die in den Hof führt. Dort holt sie ihn wieder ein. Die beiden laufen durch die Gegend und unterhalten sich. Doch plötzlich stürzen sie und verletzen sich. Die Frau ist schwerer verletzt. Sie hat eine offene Wunde. Der Buchhändler hatte einen kurzen Herzaussetzer und muss sich noch vor dem Schreck erholen. Sie überlegen, dass sie ärztliche Hilfe suchen sollten, als sie ein Stück entfernt einen jungen Mann sehen, der einen tiefen Schnitt in der Brust hat. Er sieht seltsam aufgequollen aus und ist kaum mehr bei Bewusstsein. Am Bein hat er auch eine Wunde. Die Oberschenkelmuskulatur ist zum Teil durchtrennt. Ich weiß, er wird wahrscheinlich verbluten. In diesem Moment sehe ich die Szene wieder aus der ersten Person. Der Buchhändler schaut zu mir und wir denken das Gleiche. Ich will in den Notruf. Der Rettungswagen kommt an, es sind zwei Sanitäter drin. Sie versorgen notdürftig die Wunden des Jungen, indem sie sie zutackern und wir gehen zu dritt in den Hinterteil. Er sitzt zurückgelehnt in einer Art Stuhl wie auf einer Bank an der Seite. Während der Fahrt wird er ohnmächtig. Und die Sanitäter sagen, wir sollen ihn auf die Liege legen. Wir müssen die Liege erst aufstellen. Sie ist an der Seite verstaut. Es ist sehr kraftaufwendig und der Wagen hält dafür nicht mal an. Ich ärgere mich ein wenig, dass sie uns das machen lassen, obwohl wir auch verletzt sind. Als wir den jungen Mann gerade hinlegen wollen, er ist sehr schwer, kommt er wieder zu sich und fragt die Sanitäter, ob er eine Schulbefreiung bekommen würde. Worauf diese antworten, dass ich schon bereit lege. An der Ampel nimmt er die Befreiung und springt aus dem Wagen. Die Sanitäter wenden und schicken uns los, ihn zurückzuholen. Und wenngleich wir uns wieder etwas ärgern, dass die nicht einfach erst uns ins Krankenhaus fahren und jemand anderen hinter ihm herschicken und wir eigentlich einfach nur müde sind, laufen wir hinterher. Wir sehen ihn in der Ferne rennen und eilen zügig die laternenbeleuchteten Straßen entlang. In der dritten Person sehe ich die beiden an einer Art Schule oder Uni-Gebäude vorbeigehen, dessen Hof ganz in der Finsternis liegt, und frage mich, ob sie ungeachtet ihrer Verletzung und der Suchaktion einfach hineingehen, um für sich zu sein. Sie gehen vorbei. Am Ende des Blocks führt der Weg auf der anderen Seite zurück, aber sie sehen ihn nicht mehr. Als sie erneut an dem dunklen Gebäude vorbeikommen, sieht es etwas anders aus und zuschauend weiß ich, dass der junge Mann sich dort versteckt hat. Sie verwenden eine Taschenlampe, um sich im dunklen Hof zu leuchten und ich sehe es wieder so halb in der ersten Person. Im Garten steht ein Schild, auf dem geschrieben ist, dass drinnen Geschenk für die beiden warten. Aus der Perspektive des Filmzuschauers denke ich an das Weihnachtsgedicht von Loriot und die Ironie stößt mich ab. Ich habe ein ungutes Gefühl und möchte nicht weiter zusehen. Neben dem Buchhändler sehe ich mich ins Haus gehen. Mit einem Schock sehen beide durchs Fenster die Menschen, die leblos wie Puppen im Garten hinter dem Haus liegen. Sie sind an jeweils unterschiedlichen Stellen mit Verbänden umwickelt und zuschauend sehe ich meine Ahnung sich abzeichnen. Ich weiß, dass die Geschenke im Wohnzimmer warten, aber ich will sie eigentlich nicht sehen, also spule ich vor. Der Film war noch nicht mal bei der Hälfte und ich spule weit vor, aber es bringt nichts. In der nächsten Szene sehe ich die abgetrennten Körperteile im blutigen Geschenkpapier liegen. Mit den Figuren zusammen frage ich mich, ob er die Menschen erst getötet hat oder ob sie, kaum vorstellbar, gar noch am Leben sind. In der Szene, zu der ich gespult habe, erklärt der Buchhändler, an welchen Krankheiten Menschen mit abgehackten Gliedmaßen sterben können. Sepsis höre ich noch, dann spule ich weiter. Ich weiß, dass nichts Gutes mehr kommt, aber ich würde gerne wissen, worum es überhaupt geht, was diese Grausamkeiten in dem Film für einen Sinn haben und wie es ausgeht. Ich frage mich, ob die beiden als nächstes dran sind oder ob sie am Ende in Sicherheit sind. Aber ich finde die richtige Stelle nicht, die Gewalt nimmt kein Ende, also entscheide ich, dass es besser ist, aufzuwachen.
Nun bin ich wieder am Anfang. Ich muss aufs Klo, aber möchte mein Bett nicht verlassen, weil der Schrecken mir noch so sehr in den Gliedern steckt. Ich denke darüber nach, den Traum aufzuschreiben und muss plötzlich an einen wiederkehrenden Albtraum aus meiner Kindheit denken. Ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt. Er handelte von einem Monster, das vage aussah, wie ein sehr großer Mensch und ganz bunt war, weil es zusammengestückelt war aus den abgetrennten Körperteilen anderer Menschen. In Klammer, ich hatte damals noch nicht von Frankenstein gehört, ich weiß nicht, woher das kam. Klammer geschlossen. Es war mit einem großen Messer, sowas wie einer Machete bewaffnet und hat Menschen Gliedmaßen abgeschnitten. In den Träumen wusste ich immer, dass das Monster mich verfolgt, aber am gruseligsten war es nicht, wenn ich es gesehen habe, sondern wenn ich dachte, ich sei in Sicherheit, bis ich gesehen habe, dass den Menschen, zu denen ich mich geflüchtet habe, ein Körperteil fehlt. Das war meistens gegen Ende des Traumes. Einmal bin ich nach Hause gekommen und zu meiner Mutter in die Küche gegangen, wo sie gerade dabei war, Geschirr zu spülen. Ich habe noch nicht gewagt aufzuatmen und sie mir vorsichtig angesehen, und als ich gerade erleichtert war, ihre Arme und Beine unverletzt zu sehen, hat sie die Hände aus der Spüle genommen und die langen gelben Spülhandschuhe ausgezogen. Da sind ihre Hände mit den Handschuhen abgefallen und sie hielt nur blutige Armstümpfe in die Luft. Da wusste ich, das Monster war vor mir zu Hause gewesen.
Ja, ein langer, langer Traum, verrückter Traum, gell? Der sich ja auch ein bisschen wiederholt. Und es gibt dann, es gibt ja mehrere Verschreiber, aber einen fand ich noch sehr interessant. Ganz am Anfang, als die Träumerin den Traum erzählt, ich hatte einen sehr verstörenden Traum, ich wache auch und möchte nicht aufs Klo gehen, weil er so gruselig war. Das heißt also, ich wache auch, und sie wollte wahrscheinlich natürlich schreiben, ich wache auf, aber es heißt eben, ich wache auch. Und man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, als ob es auch darum geht, zu wachen in dem Traum. Ich also auch zu wachen, um wach zu sein, also um auch sozusagen die Gefahren, um die es da geht, um die da eben drohen, auch irgendwie in dieser Wachheit bannen zu können, nicht, oder auf sie aufpassen zu können. So, hm. Und es ist ja auch so, dass da irgendwie etwas, ein Teil dieses Wachens auch darin bestehen dürfte, nicht, dass sie ganz am Anfang ja dann auch schreibt, huch, da habe ich doch was vergessen, eine Fehlleistung, ich kann es mir gar nicht erklären, ich habe vergessen, den Traum mitzuschicken, nicht? Also da könnte man sagen, auch das ist ja bereits schon sozusagen ein Versuch, da zu wachen, dass da nicht allzu viel jetzt ans Tageslicht kommt mit diesem Traum. Und auch beim Lesen hat man das ja auch gemerkt, so wie sie es beschreibt, nicht, gibt es immer wieder diese Schnitte, diese Unterbrüche, nicht, die so wie es schon am Anfang einen gab, nicht, dass sie den Traum eben nicht geschickt hat und dann eben gemerkt hat, dass sie ihn nicht geschickt hat, nicht, und so. Solche Unterbrüche wiederholen sich immer, und ich glaube, dass das hat auch etwas mit diesem Wachen unter anderem zu tun. Aber es ist total spannend, ja.
Ich meine, in der Erzählung selber ist es ja auch immer so eine Distanzierung, die immer wieder auf verschiedenen Ebenen abläuft. Oder es ist einmal, geht sie dann von der ersten Person in die dritte, es wird wieder ein Film, dann ist sie doch wieder da, und es ist auch, also es kam mir immer wieder so vor wie so in Anführungszeichen so Verdunklungstaktiken, die da ablaufen, oder? Sie baut dann auch immer wieder so Einwürfe ein, wo sie versucht, das irgendwie einzuordnen. Und ich meine, auch das Ganze ist ja schon eingebettet in dem, dass sie eben sagt, dass es sie an was anderes erinnert. Und ich habe mich da auch gefragt, also sie versucht es ja damit auch einzuordnen in einem bestimmten Kontext, ob das nicht immer vielleicht auch eigentlich ein Teil der Umrüsten des Versuchs ist, irgendwie das sich von bestimmten Teilen zu distanzieren, die vielleicht darin versteckt sind, oder? So läuft es irgendwie auf verschiedenen Ebenen.
Hat auch so den Eindruck, gerade beim einen Traumbild, wo es ja um das Schlittschuhlaufen ging und dann gleichzeitig aber auch um den Buchhändler, hatte ich ähnliche Gedanken. Ich habe wie das Gefühl gehabt, da gibt es auf der einen Seite ja etwas, wo vielleicht auch ein Bedürfnis oder ein Wunsch ist, nämlich so das gleiten lassen können, auf der Eisfläche sich bewegen können, und dann aber auf der anderen Seite so der Wunsch, etwas festmachen zu können oder aufzuschreiben, wegschreiben zu können, halten zu können. Aber auf der anderen Seite steht ja dann doch, also sie tönt das ja an, das ist so diese Stelle auch im Traum, wo sie dann auch schreibt, das könnte auch Erregung gewesen sein, wo es irgendwie, finde ich, nochmals die etwas anderes wie aufnimmt. Weil mir ging es so beim Lesen, dass es mir teilweise, ich habe auch so versucht, irgendwie die Bilder zu sehen, aber ich habe gemerkt, wie auch eben, es hat auch etwas Verwirrendes. Man muss sich sehr so irgendwie versuchen zu konzentrieren. Es wird gespielt mit den Zeiten, mit dem Rückwärtserinnern, mit der Person mal aus der Ich-Perspektive, dann aus der dritten Perspektive. Also es fällt einem nicht leicht, gleich reinzufinden. Und dort in diesem Bild mit dem Schlittschuhlaufen und dem Buchhändler hatte ich wie das Gefühl, wurde es für mich irgendwie, hatte ich einen anderen Zugang. Traum, also ich ist mir so geblieben. Ich fand das ein schönes Bild irgendwie.
Es ist ja dort auch sehr schön. Sie schreibt ja genau an der Stelle, die du jetzt beschrieben hast, mit der Erregung, nicht, dass das Schlittschuhlaufen, da muss sie ja irgendwie das Gewicht verlagern und dann kommt es zu einem erregenden Gefühl, nicht? Und da schreibt sie dann aber auch: Das ist einerseits angenehm, ja, die Erregung. Andererseits möchte ich mich auf Schlittschuhlaufen konzentrieren und dabei stört es, nicht? Also da merkt man schon auch, dass diese Erregung ganz offensichtlich etwas Störendes hat, nicht? Und im selben Moment passiert dann auch ganz genau das, nicht, dass sie auch wieder einen Unterbruch macht, nicht? Dann ist sie nämlich wieder in der Buchhandlung, ja, so. Und dann ist sie weg aus diesem Film, nicht? Dann gibt es gleich einen Schnitt. Ja? So, dort, wo es stört, gibt es einen Schnitt. Das muss sozusagen aufhören. Nicht? So, und dann ist sie in der Buchhandlung. Nicht? Und dann hat sie aber in der Buchhandlung das Gefühl, sie wäre doch vorher wo irgendwo anders gewesen, was ja auch stimmt. Sie war ja auch irgendwo anders. Nicht? So. Und bei dem Buchhändler hat mir das auch gefallen. Nicht? Der Buchhändler, der macht ja eines. Ja? Sie merkt ja dann, dass sie wohl öfters in dieser Buchhandlung ist, nicht, weil da immer wieder Bücher liegen, ja, die sie schon angelesen hat, nicht so, oder? Und aber weiß es irgendwie auch gar nicht mehr, dass sie dort schon mal gewesen ist. Und der Buchhändler ist ja derjenige, der die Verbindung herstellt. Er legt ihr die Bücher immer wieder hin, ja. So, das ist wie der Traum, nicht? Der Traum kommt immer wieder, nicht? Sie möchte ihn gern unterbrechen. Sie sagt auch mal, ich mag diese Filme gar nicht. Ich will mir eigentlich Filme gar nicht anschauen, so, oder? Und so hat man ja auch das mit dem Traum. Am liebsten würde ich wieder aufwachen, nicht? Und der Buchhändler, der legt das immer wieder schön hin und sagt, nee, da haben wir es doch, nicht so, oder? Und der ist auch gar nicht ungeduldig, so. Ja?
Der Buchhändler gibt dir ja sogar ein Buch mit den Übungen. Also,
Stimmt.
das ist ja schon auch ein Element des Traums, oder? Eben, der Traum ist sehr lange, der Titel hat auch so etwas wie der lange Arm der Kindheit, also die Länge, das Ausdehnen spielt irgendwo eine Rolle.
Dazu passt es ja auch mit den Adnexen, also so die Anhängsel sind es ja, die dann auch irgendwie reinkommen, die sie geschenkt bekommt. Und dann schreibt sie ja sogar noch aus Kunststoff irgendwie gedruckt oder also eigentlich genau nach dem, wo das auch mit den Dehnübungen kommt, aber also so die sexuelle Komponente da wieder reinkommt und dann kippt es ja auch wieder, dass dann auf einmal sie irgendwie mit der Freundin redet, dass sie ja das so gesagt hat oder eigentlich gar nicht, eigentlich interessiert sie das gar nicht. Sie guckt ihr immer nur den Anfang und dann schaltet sie weg, oder? Und dann kommt ja auch wieder ein Unterbruch. Und die Annexe sind im nächsten Teil auf einmal weg. Also alles ist irgendwie da, aber die Annexe sind weg und dann geht es eben erst weiter, oder?
Mhm.
Also das fand ich noch ganz interessant. Also es muss erst irgendwie das offensichtlich Sexuelle da rausgeholt werden und dann kann der Traum weitergeträumt werden.
Mhm.
Oder weitergeschrieben werden auch sogar.
Mhm. Also dass man sagen könnte, das, was wo es immer den Schnitt gibt, das, was immer unterbrochen wird, das hat etwas damit zu tun mit diesen Adnexen, nicht mit diesen Verbindungen, das hat etwas damit mit dieser Erotik zu tun, mit der Erregung, das hat etwas mit der Sexualität zu tun. Und dann gibt es doch diese Stelle, du hast sie sehr schön vorgelesen, Barbara, nicht, wo sie dann schreibt, sie hätte da jetzt nur noch, in der Nacht hat sie das festgehalten und sie hat nur noch Stichpunkte. Ja, Stichpunkt ist ja auch sehr schön, nicht? Sind auch Stiche, nicht so. Und das, dort ist sozusagen, ist ja dieses Fragmentierte, dieses Unterbrochene auf die Spitze getrieben, nicht? Da hat man eigentlich nur noch zack, 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 so dass man eigentlich sagen müsste, dort ist diese Unterbrechung, die ja in dem Traum ständig vorkommt, dort ist sie am intensivsten und am dichtigsten. Und dann muss man ja vermuten, wenn die dort so intensiv und so dichtig ist, dann ist es genau der Ort, um den es eigentlich geht. Ja, das ist dort, wo eigentlich genau das, was man dann ja vermuten könnte, eben das Verbindende, das Sexuelle, das Erotische eigentlich sich abspielt, nicht? Und drum muss das so zerhackt werden, nicht? Ja.
Ja. Das leuchtet mir voll ein. Ich habe jetzt auch noch aber gerade gedacht, bei den Stichpunkten sind ja auch irgendwie, es geht ja auch irgendwie um Stiche oder um Stechen oder um etwas Abgetrenntes. Und es geht ja, denke ich, auch um etwas Lustvolles, aber ich glaube auch darüber hinaus um Verletzungen, die vielleicht irgendwo wie vorhanden sind. Weil das kommt ja schon immer wieder vor, dass sie und der andere irgendwo wie verletzt sind in der Herzgegend
am Oberschenkel.
In den Oberschenkeln. Also es geht auch irgendwie auch um Wunden, die irgendwie passiert sind, oder? Und Stichpunkt, das ist auch etwas, was vielleicht erregend sein kann, aber auch etwas, was vielleicht schmerzhaft sein kann. Also es ist ja wie mehr drin, irgendwie. Vieles drin.
Und an dieser Stelle ist die ganze Sache auch extrem körperlich. Ja, in dieser Passage, nicht? Da geht es wirklich um sehr, sehr Körperliches, nicht? Da ist dieser junge Mann, der verletzt wird, eben der Brustkorb ist offen, nicht? Das Herz, nicht so? Der Oberschenkel, das blutet und so weiter und so fort. Da ist es extrem körperlich, nicht? Und zwar körperlich auch, wie sagen, also mal ganz offensichtlich manifest im Sinne der Verletzung, aber ebenso auch gleichzeitig in Öffnungen, nicht so, die eben auch wehtun, aber die gleichzeitig eben wie die Stiche auch etwas Erregendes haben, nicht so. Und das ist so ganz stark miteinander verbunden, amalgamiert, nicht. Und ich glaube, das macht auch die Sache so dicht dort, nicht. Das ist ja auch der Teil des Traumes, der ihr den sie am schlimmsten findet, nicht so. Ne?
Also weil man könnte es spannend, dass diese Stichpunkte, wo es so intensiv wird, eigentlich genau darauf folgt, eben wo sie, finde ich, eigentlich beschreibt, dass da in der Beziehung eben die Schwierigkeiten sind, oder wo sie sagt, dass er den Bus bekommt und sie hinterher rennen und er sich aber nicht bemüht und sie ihn deswegen verpassen und sie sich immer wieder verabschieden, aber nicht recht trennen können. Also auch, und dann kommt das eben sehr intensive und dann auch das erste Mal eigentlich die abgehackten Gliedmaßen da rein, also auch was, wo Beine fehlen, man kann nicht so recht weglaufen, die Arme fehlen vielleicht aber auch, also man kann es auch nicht richtig greifen und da wird's dann, eben kommt das eigentlich erst richtig raus, oder?
Mhm.
Und deswegen fand ich das nochmal ganz, ganz passend. Also so, dass es nochmal davor eigentlich so relativ klar gesagt wird, was ich sonst finde, eben sehr, eben wo dann, eben, wie wir gesagt haben, oder verschiedene Verstückelungen und Distanzierungen eigentlich immer wieder passieren. Man versucht von sich wegzuschieben oder es wieder näher rankommt.
Mhm. Und was ja dann auch noch, finde ich, total spannend ist und auch faszinierend und faszinierend eben auch in dieser doppelsinnigen Art. Nicht faszinierend ist ja auch immer etwas, das uns sehr anzieht, aber gleichzeitig auch immer etwas abstößt, weil es auch etwas Erschreckendes haben kann, nicht das, was einen fasziniert. Nicht so. Dann tauchen nämlich dort diese Geschenke auf, nicht diese abgehackten Körperteile. Und es stellt sich raus, dass diese abgehackten Körperteile Geschenke sind, die sind in Geschenkpapier eingepackt und liegen sozusagen unter dem Weihnachtsbaum. Deswegen hat sie ja da irgendeine Assoziation zu dem Loriot und der Weihnachtsgeschichte, die ich jetzt allerdings nicht kenne, aber man kann sich ja bei Loriot kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das dazu und hergeht. Auf jeden Fall ist es eigentlich klar, diese abgehackten Teile sind Geschenke. Und Geschenke sind ja die Dinge, die man sich wünscht. Ja, auf Weihnachten, nicht, hat man ganz viele Wünsche, nicht, da hält man es ja gar nicht aus, schon als Kind, nicht, bis es Weihnachten endlich kommt, nicht, wenn man so große Wünsche hat. Und das sind diese abgehackten Teile. Das sind also auch, könnte man sagen, jetzt im Kontext dessen, was wir sagten, hat das ja auch etwas mit den erotisch-sexuellen Wünschen zu tun, nicht so, die da abgeschnitten sind, nicht, weil sie gleichzeitig auch bedrohlich sind, weil sie auch immer nicht sein dürfen. Und die liegen dann sozusagen unter dem Weihnachtstisch. Nicht? Und das betont ja auch nochmal, dass es eben dabei schon ganz offensichtlich auch um Verletzungen geht, um auch um Schmerzliches, etwas, das wehtun kann, aber ebenso offensichtlich auch um etwas geht, das man sich wünscht, nicht, das sozusagen unter dem Weihnachtsbaum eben liegt. Nicht? Das sind Dinge, die ihr eigentlich, die einem sehr wichtig sind, die dort liegen, nicht? Und die man ja auch dann gar nicht warten kann, die Papier. Jetzt war ja gerade Weihnachten, nicht? Da hat man das ja wieder erleben können, nicht? Wie dann die Kinder gar nicht warten können. Das Papier muss weggerissen werden, nicht? So, bis dann das Geschenkli da sozusagen zum Vorschein kommt, nicht?
Dazu passt auch so ein Satz, der Satz hat mich dann irgendwie noch wie beschäftigt, weil ich es irgendwie, er hat mich doch irgendwo wie auch so berührt. Sie schreibt ja so gegen den Schluss, dass sie sagt, in den Träumen hat sie immer gewusst, dass das, also es war nicht das Gruseligste, war nicht, dass die Monster, wenn sie gesehen hat, sondern wenn sie dann gemerkt hat, dass wo sie in Sicherheit ist, dass den Menschen, zu denen sie sich geflüchtet hat, dass denen etwas fehlt, oder? Also es ist nicht der Blick auf die Monster gewesen, sondern sie meint, jetzt wird sie in Ruhe gelassen, aber dann sieht sie beim Gegenüber, dass dort irgendetwas fehlt. Ja, wenn man es so vielleicht denkt, nimmt es das nochmals auf, dass es eben um irgendetwas in der Beziehung zu den anderen geht oder wo ihr dann auch etwas aufzeigt von den eigenen Wünschen natürlich, vielleicht auch von den Wünschen vom Gegenüber. Ja, aber der Blick auf solches, das ist nicht das, das war nicht das Gruseligste, sondern dass den anderen etwas fehlt. Ja.
Ja.
Wenn ich noch ganz kurz ich habe den Loriot nachgeschaut, ganz kurz zusammengefasst, eine Försterin bringt ihren Mann, dem Förster, um und zerteilt ihn dann in Stücke und verpackt das als Geschenke und dann kommt, es ist alles in der Weihnachtszeit, der Knecht Ruprecht vorbei, fragt die Försterin, ob sie Geschenke hat und sie übergibt dann ihren Herrn Gemahl, den Satelliten, als Geschenk.
Super, großartig, oder? Die Geschichte ist ja großartig. Ihren Ehemann, nicht den Mann, mit dem sie zusammen ist, könnte man sagen, natürlich, den sie ja nicht nur liebt, aber schon auch liebt, den macht sie eben, den zerhackt sie. Ja? Und packt in Geschenkpapier. Das ist doch einfach großartig, natürlich. Das ist Loriot. Der hat ja immer sehr viel schon übrig gehabt für diese sarkastischen Tiefgründigkeiten, nicht so, ne? Und vor allem wird es aber auch nochmal ein Blick auf das, was du ja, Barbara, auch erwähnt hast, weil man könnte ja noch einen Schritt weitergeben. Es wirft den Blick darauf, dass ja dieses Monster auch sie selbst ist. Ja. Deswegen taucht es ja auch dort auf, wohin sie sich flüchtet. Ja. Weil es bezieht sich auf die Leute, auf die sie sich flüchtet, zu denen sie sich flüchtet. Und dieses Monster ist ja sie selbst, weil sie ja ganz offensichtlich, ja, ihre eigenen Wünsche auch immer wieder so abhacken muss. Ja, weil die eben auch so gefährlich sind, weil die auch so verletzlich einen machen. Nicht so, muss sie die auch immer wieder abpacken. So, und wenn sie dann ja auch zum Schluss schreibt von diesem Bild mit der Mutter, nicht, wo ihr das dann besonders vor Augen dann kam, nicht, dass dann ist, hat sie sich zu nach Hause geflüchtet und hat gedacht, ja, super, jetzt bin ich zu Hause bei Mami, da kann einem ja nichts passieren. Da fühle ich mich besonders wohl, nicht so. Und just dort passiert es dann, nicht, dass die Hände, ja, die mütterlichen Hände, nicht, die einen ja pflegen und umsorgen und halten und so weiter, dass die dann abgefallen sind. Die, was ja auch gleichzeitig heißt, dass der Wunsch, ja, eben auch so gehalten zu werden von diesen Händen, nicht auch immer wieder abgeschnitten wird mit dieser Machete, nicht? Also es ist ja auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass dieses Monster auch sie ist, nicht? Also beziehungsweise etwas in ihr. Ja, das, was Felix mit dem Unbewussten, mit den unbewussten Anteilen ja auch mal erwähnt hat vorhin.
So wie auch die Träumerin ja selber dann ihre Fehlleistung am Anfang dann noch benennt, oder dass sie vergessen hat, den Traum mitzuschicken. Gehört genau. Ja dann auch irgendwie dazu. Weil, aber irgendwie ist es ja so toll, dass sie es dennoch gemacht hat, weil es ist ja auch eine Form von etwas, ja, man gibt ja immer etwas von sich preis und oft zeigt etwas von sich. Und es ist wie gelungen, den Traum dann doch noch weiter zu schicken. Und das passt irgendwie, weil du so schön gesagt hast, oder die Wünsche, die auch immer auch wieder abgehackt werden, aber irgendwie dann ja doch auch in Erscheinung treten können, wie jetzt mit dem Traum, der ja doch hier bei uns besprochen und werden kann, betrachtet und gesehen werden darf.
Und dazu passt ja auch etwas, das mir das sehr gefallen hat. Ich glaube, du hast es auch erwähnt, Barbara, mit dem langen Arm, und der Traum sei auch so lang gezogen und der lange Arm in die Kindheit, nicht so, oder? Und das hat ja auch etwas, man könnte auch sagen, dieses Unterbrechen hat ja gleichzeitig auf der anderen Seite dann auch die Funktion, wie wir es jetzt ja auch beim Vorlesen gemerkt haben, dass die ganze Sache sich in die Länge zieht, ja? So, oder? Das heißt ja auch, es hört gar nicht mehr auf. Also da taucht ja auch sozusagen ein anderer Wunsch auf, dass nämlich diese Sache, ja, um die es da schon geht, nicht um die Erregung und um diese Wünsche, um diese Adnexe, die ja auch immer sexuelle Adnexe sind, die mit Sexualität zu tun haben, dass sich das ganz lang in die Länge ziehen soll. Nicht so, oder? Das gehört ja sozusagen auch umgekehrt irgendwie da mit hinzu. Ne?
Dass es nicht getrennt werden darf, das kommt ja auch immer wieder.
Ja, ja, genau. Ja. Und das macht ja der Buchhändler so schön, der bringt es dann immer wieder zusammen. Nicht so. Die Frage, warum Krieg? Ja.
Warum Krieg, genau.
Warum Krieg, ja. Ist halt alles auch ein bisschen gefährlich, darum auch der Krieg wahrscheinlich. Ja.
Und auch so das Bedrohliche fand dann auch in dem Absatz, wo es dann auch, dass es wie keine Alternative dazu gibt. Also sie ist jetzt eben, wo das auch folgt mit dem Baumkrieg, und dann gibt es keine, zwar Niedergang der Sowjetunion, keine Alternative. Also wie auch so dieses mit den Wünschen sich auseinandersetzen. Es hat, man irgendwie will man es beibehalten, aber auch nicht. Es gibt wie keine Alternative, sich mit dem auseinanderzusetzen. Mhm. Da kommt ja auch nochmal dieser Bruch.
Ja, schön, ja. Eigentlich ziemlich, ziemlich schön, oder? Auch wenn man am Anfang ist man total verwirrt, aber je mehr wir da jetzt eingestiegen sind, nicht, haben sich da schon auch irgendwie so die Konturen abgezeichnet, nicht so? Und dann wird das Ganze doch eigentlich auch noch ein sehr eindrücklicher Traum, der trotz der vielen Abschnitte nicht doch auch doch eine gewisse Kohärenz hat, nicht so, ja, könnte man sagen. Ne? Cool. Ja, dann danken wir der Träumerin für diesen wunderbaren Traum, für diese wahnsinnige Geschichte, und freuen uns dann auf die nächste Runde der Traumdeutungen.
Ne? Genau.
Also.
Okay.
So, also,
ciao
zusammen. Tschüssle.
Ja, das ist so. Es ist so, ja.